Ich sehe was, was du nicht siehst. Haben wir als Kinder gespielt, gell? Ich sehe was, was du nicht siehst, und das bringt Hoffnung. Ich lese uns den Predigttext aus Jesaja 62, die Verse 6 bis 12. O Jerusalem! Ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm: Ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern die es einsammeln, sollen es auch essen und den Herrn rühmen, und die es einbringen, sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Gehet ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, machet Bahn, räumt die Steine weg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören, bis er an die Enden der Erde, sagt der Tochter Zion: Siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn. Und dich wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Zum geschichtlichen Hintergrund dieses Bibeltextes: Es ist um die Zeit 500 vor Christus. Ein Teil der jüdischen Bevölkerung, die im babylonischen Exil in der Gefangenschaft war, ist ins zerstörte Jerusalem zurückgekehrt. Freilich längst nicht alle. Manche haben sich dort in Babylon behaglich eingerichtet und wollen lieber in Sicherheit bleiben. Die voller Hoffnung zurückgekehrten sehen sich enttäuscht. Statt der einstigen Schönheit dieser Stadt, ein bisschen ahnt man heute, wenn man in Jerusalem gewesen ist, wie schön sie einmal wirklich gewesen sein muss. Also die zurückgekehrten, statt dieser Schönheit dieser Stadt, die so oft besungen wurde, sieht man nur Zerstörung, hier und da zaghafte Versuche des Neuaufbaus. Und die sind schon in den Anfängen sozusagen im Sande verlaufen. Einfallende Räuberbanden stehlen das Getreide und den Wein, der mühsam angebaut und erntereif gehegt und gepflegt wird. Außerdem herrschen unter den Heimgekehrten himmelschreiende soziale Missstände. Anstatt solidarisch zu sein, klafft da eine Schere zwischen Arm und Reich weit auseinander. Anstatt solidarisch zu sein und sich gegenseitig zu helfen, unterdrücken die Wohlhabenden die Mittellosen. Und noch schlimmer, sie versklaven sie. Und dann klagen diese reichen Superfrommen auch noch. Jesaja 58 wird das von dem Propheten zitiert: Warum fasten wir und du siehst uns nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst nichts wissen? Sprechen sie zu Gott. Siehe, an dem Tag, antwortet Gott durch den Propheten, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt all eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein, ihr sollt nicht so fasten, wie ihr es jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe? Lasst los, die ihr zu Unrecht gebunden habt. Lasst ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückt. Reiß nieder, reiß das Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot? Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und dann wird der Herr dir antworten. Da fragt man sich zu Recht, wie sollte unter solchen Bedingungen ein Neuaufbau gelingen? Wie sollte der Tempel wieder aufgebaut werden als Ort, an dem die Herrlichkeit Gottes wohnt? Was tut der Prophet? Er sammelt einen Rest von aufrichtig Frommen um sich, mit denen er gemeinsam Gott im Gebet bestürmt, seine Verheißung dennoch zu erfüllen. Denn nur Jahwe selbst ist in der Lage, harte Herzen weich und mitfühlend und solidarisch zu machen. Nur dann wird ein Wir schaffen das ein lebendiges Miteinander münden. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und setze zum Lobpreis auf Erden. Das ist Vertrauen. Da nimmt einer die Verheißung Gottes ernst und lässt nicht nach. Jesaja ist wie ein Terrier, der bleibt dran, beißt sich fest in der Verheißung Gottes. Er sammelt Leute und sagt, lasst uns Gott keine Ruhe lassen. Was hat das nun mit uns zu tun, hier und heute im August 2018? Zunächst einmal, das ist die Wahrheit, die Verheißungen Gottes sind keine Automatismen. Oben steckt man 1 Euro rein, ich wollte gerade sagen eine Mark, aber 1 Euro rein und unten zieht man das Ergebnis der Verheißung raus. Nein, so läuft das nicht. Mit seinen Verheißungen, die Gottes gütiges und barmherziges Wesen widerspiegeln, die seine Herzensabsichten offenbaren, will Gott in uns Hoffnung wecken und zum Tun des Guten bewegen. Das ist seine Absicht. Er will uns motivieren, ihm zu vertrauen und das Gute in die Tat umzusetzen. Derweil Gott selbst im Tun des Guten eine Tür nach der anderen öffnet, durch die wir dann durchgehen können, wo wir sagen würden, das sind Gebetserhörungen. Kennen wir das nicht? Aber das passiert erst, wenn wir uns auf den Weg machen, wenn wir uns glaubend auf den Weg machen, an der Tür gucken, ob sie denn aufgeht und dann durchgehen. Anders geht das nicht. Verheißungen Gottes sind keine Automatismen. Es ist also ein Miteinander zwischen Gott und uns. Indem Gott immer zuerst sein Wort und seine Kraft schenkt, um das Gute auch ins Leben hineinzubringen durch uns. Er stellt uns alles zur Verfügung. Er stellt uns sein Wort zur Verfügung, seine Kraft zur Verfügung. Aber an uns ist es, im Vertrauen darauf loszugehen, an den Türen zu gucken und zu rütteln und durchzugehen, um zu entdecken, ja, Gott steht zu seinen Verheißungen. Das größte Werk des Glaubens ist laut Luther das Gebet. Er selber hat 2 bis 3 Stunden am Vormittag meistens gebetet, Gott gesucht, die Nähe gesucht. Denn darin drückt sich lebendige Hoffnung aus, dass Gott sich bestürmen lässt. Er lässt sich bestürmen, verhärtete Herzen zu verändern, verändern zu können. Verhärtete Herzen, wo jeder das eigene Beste sucht, anstatt das Beste der Stadt, der Gemeinschaft zu wollen und zu verwirklichen. Gott kann Herzen verändern. Deshalb hat der Prophet die Gebetswächter auf die Zinnen der Tempelruinen bestellt, die Gott Tag und Nacht keine Ruhe lassen. Er drückt damit aus: Ich sehe was, was du nicht siehst, und das bringt Hoffnung. Er sieht voraus. Er sieht das, was Gott wirklich gestalten will. Er sieht die Gerechtigkeit. Er sieht die Barmherzigkeit. Er sieht die Solidarität, die plötzlich unter allen ist. Das gemeinsame Teilen dessen, was man hat. Man sieht plötzlich eine Gesellschaft, die den Frieden Gottes spürt und verwirklicht. 2 Beispiele. Wacken, die Wackenwoche haben wir am letzten Sonntag abgeschlossen und wir haben allerhand Erfahrungen und Erlebnisse miteinander geteilt. Aber das hatte eine Vorgeschichte und eine Begleitgeschichte. Da haben vorher Menschen gebetet, haben Gott in den Ohren gelegen, haben für Wacken gebetet, für die Menschen, die dorthin kommen. Dass sie sich öffnen für das Wort Gottes. Und Menschen haben währenddessen, wir hatten 2 Zelte, ein Zelt, wo wir uns als Mannschaft immer auch mal zurückziehen konnten, und ein Gebetszelt, wo Menschen, die zu unserem Team gehörten, gebetet haben. Und wir haben Gottes Wirken gespürt, haben Gottes Antwort auf unser Beten gespürt. Und wir haben auch Gott gebeten, doch einmal sichtbar und hörbar zu machen, was er unter den Metalheads in all den Jahren bereits getan hat. In den 8 Jahren, inklusive diesem Jahr, wo wir schon Bibeln verteilen und mit Menschen ins Gespräch gekommen sind, mit ihnen gebetet haben. Und er hat es getan. Wir haben das am letzten Sonntag geteilt. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Aber ohne Gebet wäre das ein Tun gewesen, was verpufft wäre. Aber auch das Tun war wichtig, dass Menschen draußen standen, Bibeln verteilt haben, mit Menschen ins Gespräch gekommen sind, mit ihnen gebetet haben. Ich denke an Auschwitz-Birkenau. Ihr habt eben Bilder gesehen. Wir haben 2 Einrichtungen besucht, an diesem ersten Weg des Todes, wo die Judenrampe als erstes war und die Juden dann abgeholt worden nach Auschwitz-Birkenau, zu den Gaskammern geführt wurden. Und links und rechts dieser Straße haben 2 Einrichtungen einen Ort gefunden, wo gläubige Menschen Hoffnung investiert haben. Ein Blick auf Birkenau, auf das Tor, das dort ist, ist auf der linken Seite von Rick Wienicke das Haus, in dem er die Fountain of Tears gestaltet hat. Ein künstlerischer, beeindruckender Versuch, das Evangelium, das, was Jesus erlitten hat, für das Volk Israel, für Juden begreifbar zu machen, erlebbar zu machen. Und auf der anderen Seite, und wie das Gott geführt hat, ist ganz erstaunlich, wir können nachher noch davon berichten, entsteht ein Gebetshaus. Ein englisches Ehepaar hat einen Verein gegründet, Living Stones, Mark und Kathy Warwick. Sie leben dort. Sie haben von Gott einen Ruf bekommen, nach Auschwitz zu kommen, um aus dieser Straße des Todes und diesem Ort des Grauens einen Ort der Hoffnung werden zu lassen, wo Gottes Heil sichtbar wird und Herrlichkeit. Meine Herren, was ist das für ein Glaube? Aber sie haben angefangen. Sie haben Gott beim Wort genommen, sie haben ein Grundstück gekauft, so wie Rick Wienecker auch. Sie haben an verschiedene Türen geklopft, manche waren zu, aber dann sind sie durch die, die offen waren, gegangen und siehe da, Gott hat etwas Neues geschenkt. Sie sind noch nicht am Ziel, aber ihre Hoffnung ist stark. Ich sagte eben, die Verheißungen Gottes sind keine Automatismen. Mit seinen Verheißungen, die Gottes gütiges und barmherziges Wesen spiegeln, die seine Herzensabsichten offenbaren, will Gott in uns Hoffnung wecken und zum Tun des Guten bewegen. Er will uns motivieren, ihm zu vertrauen und das Gute in die Tat umzusetzen. Derweil er selbst, während wir das Gute versuchen zu tun, eine Tür nach der anderen öffnet. Es ist ein Miteinander zwischen Gott und Mensch, in dem Gott immer zuerst sein Wort und seine Kraft schenkt, um das Gute auch ins Leben zu bringen. Das bedeutet für uns heute, für dich und mich, die Verheißungen der Bibel, die Verheißungen Gottes in der Bibel sind nach wie vor wahr und wollen die Kraft entfalten, uns hier und heute, salopp Norddeutsch gesprochen, aus dem Quark zu bringen. Immer neu aus dem Quark unserer vermeintlichen Sicherheit, immer neu aus dem Quark unserer Bequemlichkeit, immer neu aus dem Quark unseres Wohlstandes herauszuführen, aus dem Quark auch der gemeindlichen Kuscheligkeit. Ja, aus dem Quark unserer resignativen, wir können da ja doch nichts machen, Mentalität herauszubringen. Doch, wir können, weil Gott uns dazu befähigt. Aber nur deswegen. Die Verheißungen Gottes werden in diesem Äon, also in dieser Weltzeit, in der wir leben, gegenüber der Ewigkeit, der wir bei Gott sind, Gottes Verheißen werden in diesem Äon definitiv nicht zu Ende erfüllt. Nach der Verheißung ist vor der Verheißung. Wo wir meinen, etwas ist erfüllt, da sind wir schon wieder herausgefordert, neu Glauben zu investieren in unserem Hier und Heute und zu sagen, Herr, deine Verheißung gilt auch hier. Gott will uns immer neu herausfordern, uns vertrauensvoll auf seine Verheißung einzulassen. Ihn im Gebet zu bestürmen wie Kinder, die hartnäckig den Eltern immer wieder denselben Wunsch vorbringen. Ihr erinnert euch an eure eigenen Kinder oder an euch selbst. Bei mir war es die Eisenbahn. Und irgendwann haben die Eltern gemerkt, der meint das ernst. Der will das tatsächlich. Versteht ihr? Das ist nicht, als wenn wir Gott etwas aus dem Kreuz leihen sollen, was er irgendwie nicht möchte. Nein, nein. Gott möchte, dass das in unserem Herzen lebt. Er möchte, dass das in dir lebt und du selber das willst, was Gott will. Das ist der Grund, warum Jesaja sich Leute nimmt und sagt, hey, kommt, betet zu Gott, liegt ihm in den Ohren, geht ihm auf die Nerven. Gott ließ daran, dass wir ihm in den Ohren liegen, wenn wir ihm in den Ohren liegen, dass wir es wirklich wollen, was er schon längst verheißen hat. Dazu gehört, glaube ich, auch mein eigenes Gebet um Erweckung. Wo ich immer zwischendurch wieder frage, hast du dir das eingebildet oder ist das etwas, was Gott dir aufs Herz legt? Und ich liege Gott damit in den Ohren. Und deshalb wandle ich auch das Jesaja-Wort auf CZI um. Und jede Gemeinde mag das auf sich ummünzen. O CZI, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen. die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er sein Reich aufrichte in Itzehoe im Kreis Steinburg, in Schleswig-Holstein, in Deutschland. Und es setze zum Lobpreis seiner Ehre. Ein letztes. Noch einmal Jesaja in dem Abschnitt, in dem unser Predigttext steht. Geht hin, geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg. Machet Bahn, räumt die Steine weg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde, sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Spüren wir das Drängen des Propheten, endlich in Bewegung zu kommen, endlich durch die von Gott geöffneten Tempeltüren denn auch hindurchzugehen? Spüren wir sein Schieben, doch endlich dem Volk den Weg zu bereiten, und zwar zum Tempel? Spüren wir das? Unmittelbar vorher ist von den Vorhöfen des Heiligtums die Rede. Es geht hier um den Tempel. Ja, wir hören richtig, dem Volk den Weg zu bereiten. Wir haben das vielleicht noch anders im Ohr von Jesaja 40. Da fordert der Prophet auf, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Hier aber sollen wir dem Volk den Weg bereiten. Das, was wir in Wacken getan haben, ist genau das, was Gott möchte. Menschen den Weg bereiten, die so weit entfernt sind, dass sie nur sagen können, ach, lass mich mit Kirche in Frieden. Was bedeutet das für uns heute, dem Volk den Weg zu bereiten, Bahn zu machen und die Steine wegzuräumen? Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir alle Hindernisse aus dem Weg räumen müssen, die Menschen heute hindern, in die Begegnung mit dem lebendigen Gott zu kommen und die Liebe Jesu zu erfahren. Das gilt zum Beispiel für unsere Sprache. Dass wir unsere Sprache abtasten müssen nach Hindernissen, die andere überhaupt nicht verstehen. Es gilt, ihre Sprache zu sprechen, nicht unsere fromme. Gibt es in unseren frommen Voraussetzungen Hindernisse, die wir wegräumen müssen? Gibt es gesetzliche Berge in uns und bei uns, die wir abtragen müssen? Am Beispiel Wacken verdeutliche ich das, was ich meine. Diejenige, die mit dem Arbeitslosen gebetet hat, die am letzten Sonntag dabei waren, erinnern sich an das Beispiel. Diejenige, die mit dem Arbeitslosen gebetet hat in Wacken vor 2 Jahren, hat nicht erst von dem Mann verlangt, irgendwelche Bedingungen zu erfüllen. Sie hat nicht verlangt, er muss erstmal in Gottesdienst gehen, er muss regelmäßig beten. Und sie hat auch nicht verlangt, dass er keinen Alkohol mehr trinken soll. Nichts. Sie hat ihm eine Metal-Bibel gegeben und mit ihm um Arbeit gebetet, der langzeitarbeitslos gewesen ist. Sie hat ihn gesegnet, ihm Gutes zugesprochen, wie Jesaja. Dein Heil kommt. Sie hat ihm das zugesprochen. Dein Heil kommt. Gott wird dazu stehen. Und als er jetzt zu uns an den Stand kam nach 2 Jahren, sagte er, ich wollte euch doch nochmal mitteilen, was bei mir passiert ist. Er erzählt, dass eine Woche später jemand anrief und sagt, du, ich habe eine Arbeitsstelle für dich, in der er heute noch ist. Und dann hat er gesagt, wenn das so ist, wenn Gott so eingreifen kann, dann muss da was dran sein. Dann lese ich die Bibel. Und er hat angefangen, in der Metal-Bibel zu lesen. Oder an das, was Elisabeth Weisert erzählt hat. Ich war überwiegend im Gebetsteam und dann ist sie einmal rausgegangen und in diesem kleinen Zeitfenster hat Gott es benutzt, Gott ist großartig, nicht? Dass da jemand zu ihr kam, sie ansprach und sagte, hey, erinnerst du dich an mich? Sie konnte sich nicht erinnern, aber der erinnerte sich. Du hast mit mir gebetet. Und sie hat dann die beiden Jungs, die da waren, mit der Liebe Jesu ernst genommen. Und sie wollten zwei Karten haben fürs Festival. Da wird vielleicht ein ganz frommer sagen, wie kann man dafür beten, auf dieses Festival gehen zu sollen? Aber das war der Wunsch von diesen jungen Männern. Und Elisabeth hat die Freiheit Gottes gehabt, die Freiheit des Geistes, mit ihnen dafür zu beten, dass Gott ihnen das erfüllt. Und der kam zurück und hat ihr gesagt, du, eine halbe Stunde später habe ich eine Karte geschenkt bekommen und eine weitere halbe Stunde später mein Freund geschenkt bekommen. Und er hat gesagt, wenn Gott das kann, dann muss da was dran sein. Das seht ihr, da werden nicht irgendwelche Erwartungen erstmal erfüllt, sondern Gott ist ganz bei den Menschen. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Das weißt du doch aus deinem eigenen Leben. Das weißt du sogar aus deiner Erziehung. Wenn deine Eltern Druck gemacht haben, dann hat das vielleicht von 12 bis Mittag gereicht. Und du hast die Sache wieder gemacht. Aber überall da, wo du ermutigt worden bist, wo du einfach auch die Güte deiner Eltern erlebt hast, die Liebe deiner Eltern, da hast du das von Herzen gerne getan. Und so ist das bei Gott doch auch. Gottes Güte ist es, die uns zur Umkehr treibt, die uns bewegt. Und dann hat er angefangen, in der Bibel zu lesen und das hat sich gesteigert. Ist das nicht fantastisch? Ist Gott nicht gut? Lass deine Ängste und Vorbehalte gegenüber zum Beispiel dem Festival los. Räum sie als Steine weg und mach dem Volk Bahn, sodass Gott sich von ihnen finden lassen kann, wie es für Gott und für sie richtig ist. Freiheit ist angesagt in Christus. Liebe CZI-Gemeinde, ich komme zum Schluss. Gott will unsere gemeinsame Leidenschaft für die Menschen unserer Stadt sehen. Und unter anderem in unseren drängenden Gebeten für sie. Jesus will seine leidenschaftliche Liebe zu den Menschen unserer Stadt in unseren Gebeten und Taten erkennen. Für die Menschen, die verloren sind. Menschen, die wie ein Boot ohne Steuer in den stürmischen Wellen der Nordsee hoffnungslos dem Untergang geweiht sind, wenn sich nicht die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger auf den Weg macht, um sie zu retten. Ich zahle als Segler jeden Monat 10 Euro an die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, weil ich weiß, die machen einen guten Job. Sind wir als Gemeinde Jesu noch christliche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger? Haben wir noch die Gesinnung von Nies Randers in uns? Ich weiß nicht, wer Nies Randers kennt. Ausgedrückt in dem Gedicht von Otto Ernst. Ich liebe es als Segler. Krachen und heulen und berstende Nacht, Dunkel und Flammen in rasender Jagd. Ein Schrei aus der Brandung. Und brennt der Himmel, so sieht's man's gut. Ein Wrack auf der Sandbank. Noch wiegt es die Flug. Gleich holst der Abgrund. Nies Randers lugt und ohne Hast spricht er, da hängt noch ein Mann im Mast. Wir müssen ihn holen. Hast du noch diese rettende Gesinnung Jesu, die geistlich übertragen spricht, da hängt noch ein Mann im Mast. Wir müssen ihn holen. Wenn nicht, dann kehr um. Heute. Und bitte Jesus, dass er dir wieder seine rettende Liebe zu den Menschen ins Herz gibt, die dich motiviert, in Gebet und im Bahn frei machen, die Menschen hin zum Vater im Himmel zu lieben. Und das in der Glaubensgewissheit, dass Gott kann, dass er wirklich kann und auch tut, was er verspricht. Die Gewissheit, die auch Jesaja in sich trug. Siehe, der Herr lässt es hören, bis an die Enden der Erde, sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er getan Was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn. Und dich wird man nennen gesuchte und nicht verlassene Stadt. Wie klingt das übertragen auf Itzehoe? Doch gut, ne? Amen. Siehe, dein Heil kommt, siehe, was er gewann, ist bei ihm, was er sich erwarb, geht vor ihm her. Danke, Jesus, dass Jesaja das gesehen hat, dass du ihm das, Vater, durch deinen Heiligen Geist offenbart hast, dass er einen Blick gehabt hat nach vorne, dass da Hoffnung in ihm lebte und er aus dieser Hoffnung heraus Menschen motiviert hat, mit ihm dir in den Ohren zu liegen, damit du unser Herz siehst, was uns in der tiefsten Tiefe bewegt, Herr. Das ist ja auch das, was dich bewegt. Danke, dass du uns einlädst als der, der zu uns spricht, dein Heil kommt. Und danke, dass du mit deinem Heil heute Morgen hier bist, mitten unter uns. Und dass du dein Heil teilst mit uns in den Zeichen von Brot und Kelch. Und Herr Jesus Christus, wir laden dich ein, zu uns zu sprechen, hinein in unsere Herzen. Herr, wo du siehst, dass wir umkehren sollen, wo wir uns neu erfüllen lassen sollen von deiner Liebe, da offenbar du das jedem Einzelnen. Danke, dass du gerne gibst, dass du uns auch neu deine Liebe gibst. Wir preisen dich dafür. Amen.